Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Erst am Obduktionstisch haben wir einen Körper, sagen Sie, Dr. Günther Löwitz. Wie darf ich denn das verstehen?
Dass wir viel zu körperorientiert in dieser Medizin mit Menschen umgehen. Und wir reden so viel, was dem Körper gut tun wird und nicht gut tun wird. Ich kann den Körper nicht abgrenzen in meinem Alltag. Ich sage eben, der Körper ist klar definiert, erst erkennbar nach dem Tod. Das ist unser Körper. Mhm. Aber bis dahin sind wir Menschen und da gehört dazu eine Psyche. Ist auch interessant, dass Reanimation ja eigentlich aus dem Griechischen übersetzt nicht Wiederbelebung, sondern Wiederbeseelung heißt.
Wirklich? Das wusste ich
nicht. Anima ist die Seele.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Eigentlich ist es Wiederbeseelung, die viel praktizierte Reanimation. Bei uns werden ja auch 90-Jährige reanimiert, was ich absurd finde. Aber das ist mir so wichtig, den Menschen als sein Ganzes sehen. Und das ist nicht nur Körper und Seele, das ist auch seine Umgebung, das ist seine gedankliche Welt, das ist so viel, was es zu erfassen gilt.
Sie vergleichen ja auch den Mensch oder zur Seele, da habe ich was gelesen, mit einer Uhr, mit einem Uhrwerk.
Ja, habe ich auch einmal, genau. Dass man nicht versuchen soll, das immer bis ins letzte Detail alles zu ergründen, sondern auch als solches gelten lassen. Denn wenn sie eben eine schöne Uhr, so war damals der Gedanke, weil sie sie begreifen wollen, wie sie funktioniert, zerlegen und zerlegen und zerlegen, haben sie am Schluss einen Haufen Schrauben und Spiralen und Zeiger, aber keine Uhr mehr. Sie haben es zwar zerlegt, sie haben es analysiert, aber es ist keine Uhr mehr. Und ich glaube, dass das so auch ein bisschen das Paradoxon des Menschen ist. Warum? Es gibt so viel Leben, wie es Leben gibt. Und es gibt so viele Menschen und so viele Ansichten und so viel auch medizinische Wege, Patienten zu helfen, wie es Menschen gibt. Und es kann sein, dass ich ihnen etwas anbiete, was ihnen überhaupt nicht behagt. Und ein anderer Patient sagt, das ist super. Und wir müssen mehr zuhören, wir müssen vorsichtiger sein. Es darf nichts unserer Patienten unerhört bleiben. Denn ich höre so oft das Wort, der Arzt hat überhaupt keine Zeit gehabt für mich, das ist unerhört. Ja? Im wahrsten Sinn des Wortes. Unerhört.
Herr Doktor, nach 40 Jahren Praxistätigkeit haben Sie viel gesehen, viel erlebt, viel Erfahrung, viel erfahren. Achtung, Medizin kann Ihrer Gesundheit schaden, heißt Ihr aktueller Bestseller, indem Sie auch die Frage aufwerfen, ist die Schwangerschaft eine Krankheit? Wie kommen Sie überhaupt auf diese Fragestellung? Für mich war das ein Geschenk. Ich dachte, hallo, wie cool ist das? Ja,
so sehe ich es auch. Das ist es wohl auch in meinen Augen. Aber auch hier haben wir von Seiten der Medizin, sehr geschickt uns mit eingebracht und sagen, ohne uns, hoppla, gibt es kein Kind, das zur Welt kommt. Ich wiederhole mich noch einmal, jedes dritte Kind wird mittels Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Das ist absurd, das ist nicht nachvollziehbar. Ja? Und wir wissen heute, dass das nicht gesund ist.
Inwiefern?
Es gibt klare Belege dafür, dass Sektio-Kinder häufiger zu Allergien neigen.
Wirklich?
Es gibt Diskussionen darüber, ob das gehäuft Schreikinder sind. Es gibt Diskussionen darüber, ob unter Umständen frühzeitiger Diabetes mellitus Typ 1 durch eine Sektio begünstigt werden kann. Wow. Der Hintergrund ist der, dass einfach ein Sektio-Kind als erstes mit dem sterilen OP-Saal in Berührung kommt, während es bei der natürlichen Geburt durch den Geburtskanal der Mutter sich durchzwängen muss.
Und kämpfen muss auch zum ersten Mal.
Kämpfen also muss, das ist ja wohl auch klein muss sich ducken. Und neben aller psychischen Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat.
Jetzt seinen ersten Erfolg feiert.
Ja, genau. Und mit dem mütterlichen Kot in Berührung kommt. Okay. Und damit eben eine natürliche Darmbesiedlung bekommt. Kinder sind ja eigentlich, das ist doch anerkannt, eher steril, bis sie zur Welt kommen.
Ja.
Auch da gab es verschiedene Ansichten, aber prinzipiell kann man ruhig sagen, dass erst beim Geburtsvorgang und nach der Geburt die bakterielle Besiedelung dieses kleinen Menschen beginnt. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob der steril aus seiner Höhle rausgeholt wird oder ob er eben
Ja,
sich durchkämpft.
macht total Sinn. Macht total
Ja.
Sinn. Herr Doktor, jetzt vor dem Hintergrund einer bedrohlich rückläufigen Geburtenrate bei uns in Österreich, 1,4,
Ja,
glaube ich, habe ich
genau.
gesagt, sezieren Sie im Bestseller Wir schaffen die Kindheit ab, den falschen Umgang mit Kindern. Verhätschelung, Verwahrlosung, Überforderung, richtig?
Ja, ich fürchte schon. Auch da ganz einfach ist ja nichts Großartiges, was ich da entdeckt hätte. Es ist ja logisch. Jahrhundertelang war die Fertilitätsrate in Europa, so wie heute in Zentralafrika, circa 5 bis 6. Das heißt, eine Frau hat im Laufe ihres Lebens circa 5 bis 6 Kinder zur Welt gebracht. Ja. Eins davon ist jahrhundertelang gestorben, weil es einfach irgendeine Krankheit bekommen hat als Kind. Das war einfach leichter akzeptabel. Heute ist es eine Katastrophe. Heute ist bereits der Abortus eine Katastrophe, was ich ja auch nachvollziehen kann. Weil das Kind heute eben so was ganz Besonderes ist. Und wir haben, wenn Sie von etwas nur eins haben, wenn Sie nur noch ein Ei im Kühlschrank haben, hat dieses Ei für Ihren Speiseplan einen wesentlich höheren Stellenwert, als wenn Sie 6 im Kühlschrank haben. Und dann sagen Sie, na, kann ich heute ein Spiegelei machen und morgen ist es ein weiches Ei. Und das ist mit den Kindern nicht anders. Jetzt haben wir plötzlich statt 6 Kinder nur noch 1,2. Wenn Sie die in unserem Kulturkreis weltweit haben wir eh viel zu viele Menschen oder viele,
Naja, und
steht mir
dann
nicht
kriegen die
zu.
Frauen auch die Kinder, glaube ich, erst mit 31. Da sind wir ja schon eigentlich auf
Ja.
dem absteigenden Ast. Und
Ja.
dann braucht man halt unbedingt die Medizin, weil der Körper nimmer mehr so funktioniert. Also ich habe zu meiner Tochter auch gemeint, weil die hat gesagt, jetzt macht sie Studium fertig und Ding und Ding und Ding. Da wird sich vor 30 auch nichts abspielen. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann kann man ja die Eier zumindest einfrieren, oder? Manche lachen mich aus, aber
Wird
dann
bereits
sind die
ernsthaft
zumindest
überlegt.
frisch.
Ja, ich glaube nur, dass wir da links außen von in unseren Augen rückständigen Kulturen, glaube ich überhaupt nicht, dass das so ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, vielleicht, ich weiß es nicht, sind wir rückständig, ja, überholt werden. Ja. Im Tschad ist zwar die durchschnittliche Lebenserwartung nicht weit über 40 Jahren, aber die Fertilitätsrate ist 6. Jetzt machen Sie ein kurzes Gedankenexperiment und rechnen sich aus, was da in 50 Jahren ist. Außerdem haben diese Kulturen pro 100 Jahre 5 Generationen. Und wie Sie schon gesagt haben, mit unserem durchschnittlichen Alter der Erstgebärenden von 30 Jahren haben wir nur noch 3 Generationen in einem Jahrhundert. Also diese Kultur, wie wir sie kennen, wir beide, unsere Zuhörer, mit der wir groß geworden sind, die reduziert sich, schafft sich ab. Weltweit sehe ich da überhaupt keine Gefahr. Aber natürlich hat dieses eine Kind, darf ich es mal so nennen, oder 1,4 Kind, eine besondere Bedeutung und hat auch die Aufgabe, sozusagen viele Wünsche der Eltern zu erfüllen. Und wenn ein Vater oder eine Mutter reiten wollte, erlebe ich oft, dann gehen die Kinder in einen Reitkurs, dann haben sie einen Schachkurs, einen Ballettkurs,
Sie sollen ja
Turn.
besser haben, ne? Ja.
Ja, genau, mein Kind soll es besser haben. Ich frage in meiner Ordination immer, was soll besser sein? Sie haben ein Haus mit einer Doppelgarage, zwei Autos und einem Pool. Darf ich fragen, was Ihr Kind besser haben soll? Ja, ich verstehe das nicht. Und in Wirklichkeit wollen Kinder nichts anderes als geliebt werden.
Ja.
Und noch was wollen Kinder? Sie wollen
Anteilnahme.
Regeln. Sie wollen Regeln, Grenzen und
Ja.
sie wollen, dass diese Grenzen exekutiert werden.
Aha.
Das wollen Sie. Sie wollen wissen, wo
Wie
kann
weit können Sie
ich festhalten?
gehen?
Wie weit kann ich gehen? Wir sind, Frau Schütze, wir sind wieder bei der Geburt.
Ja.
Der Geburtskanal ist nichts anderes als eine erste gewaltige Grenze, ein erstes gewaltiges Abtasten im wahrsten Sinn des Wortes mit der Mama, ein erstes in Beziehung treten. Das ist beim Kaiserschnitt alles nicht der Fall, da geht alles problemlos. Und viele Eltern wollen eben diesem heiligen Kind, verzeihen Sie, wenn ich es jetzt einmal ein bisschen zynisch so nenne, diesem heiligen Kind jeden Stein aus dem Weg. Das muss sich frei entwickeln können, das soll alles haben. Und herauskommen dann sehr, sehr oft junge Erwachsene. Und das ist für mich schon erschreckend, wie oft ich in der Ordination junge Erwachsene behandle, die einfach nicht lebensfähig geworden sind,
Einfachsten
die
Anforderungen des Alltags, mit denen ich
Freude am
zurechtkomme.
Leben haben, ja,
Ja?
weil es nie einen Widerstand gegeben hat. Kinder haben ein Recht auf Frustration.
Ja,
Denn
ich
nur so
sehe
können sie lernen,
das
mit
genauso.
Widerständen umzugehen. Ja? Und wenn sie, in meiner Ordination gibt es eine Dose mit Gummibären. Und wenn sich ein Kind relativ brav, was immer auch brav
Ja.
sein, ja, aber sagen wir, ohne große Komplikationen in den Mund und in die Ohren schauen lässt und die Lunge abhören lässt, dann kriegt es zur Belohnung einen Gummibären.
Ja.
Und ich sage Eltern immer einen Gummibären. Ja? Und das ist so schwer, den Eltern klarzumachen, bei mir müssen die Kinder lernen, was ein Gummibär ist. Na, Herr Doktor, darf er nicht nur einen zweiten haben? Dann sage ich, von mir aus kann er das ganze Packerl haben, es ist mir völlig wurscht,
Die
aber
Dosis
irgendwann
macht das Gift.
wird das Kind lernen müssen, was eins ist.
So ist
Ein
es.
Jahresgehalt.
Wie passt jetzt Verhätschelung, Verwahrlosung und Überforderung zusammen? Was sind so die, ja, das ist die erste Frage mal, und dann die Symptome nehme ich auch.
Ja, also die Verhätschelung, ich glaube, das hängt sehr, sehr vom sozialen Stand und von der Welt ab, in die so ein Kind hineingeboren wird. Ja. Viele Kinder werden eben aus vermeintlicher Liebe verhätschelt. Viele verwahrlosen auch in diesem System, weil sie die persönliche Konfrontation mit den Eltern oder auch mit Geschwistern nicht erleben. Denn Konfrontation bedeutet ja auch ganz was Positives, nämlich ernst genommen zu werden. Ja? Kinder, die alles dürfen, werden nicht ernst genommen, kriegen kein Kontra
Das finde ich
in die
schön.
Schule.
Konfrontation bedeutet, ernst genommen zu werden.
Ich denke schon. Und so meine ich eben, dass in all dieser Pseudoliebe viel Verwahrlosung ist. Ich
Ja.
erlebe diese ganze Gesellschaft irgendwie als Luxusverwahrlost. Ja. Meine Tochter, meine Jüngste, ist Kindergärtnerin und ich höre immer interessiert zu, was sie mir so erzählt. Und irgendwie ist es ja absurd, dass Mütter arbeiten gehen, um das Geld zu verdienen, das sie dann einer anderen Frau geben, damit die auf ihre Kinder aufpasst. Na, könnte man das nicht einfacher haben? Indem man, das ist meine Forderung schon lange, dass wir einfach Müttern, die das gerne tun wollen, ein Gehalt zahlen. 14 Mal im Jahr mit Pensionsanspruch für diese für mich unendlich wertvolle Arbeit.
Ich weiß ja, was da für eine Antwort auch kommt. Man will den Anschluss nicht verlieren. Bei
Ja.
mir war es genau, also ich war 3 Jahre daheim, würde es auch
Ja.
wieder so machen, weil dann wusste ich, okay, mein Kind kann sich artikulieren. Finanziell war es mega knapp, das möchte ich gleich dazu sagen, weil manche sagen, ah, das
Ja.
geht nicht und finanziell und Dinge, es war mega knapp. Ich habe mich zurückgestellt für mein Kind.
Ja.
Dann konnte sie sich artikulieren. Es war auch der Einstieg in den Kindergarten war super. Also es hat gar nichts gegeben. Und
Pflicht Ihnen bei, diese ersten 3 Jahre würde ich
ja,
sehr bitten,
die hat
dass die Kinder
losgelassen. Tschüss,
Mama
Mama.
und Papa haben. Kann der Papa, ist ja völlig egal. Also wir haben da,
Absolut.
ich hänge überhaupt keiner
Aber
alten Rolle
niemand
nach.
kann doch mein Kind besser betreuen und so lieben wie ich.
Als, so ist
Und
es.
dafür
Auch
bin ich
Sie
schon
haben.
ausgebuht worden.
Ja, ich weiß. Na, was glauben Sie, was mit mir nach diesem Interview passiert? Aber ich bleibe dabei, die Geschichte regelt das eh von selber. Ich habe mal in Vorarlberg einen Vortrag gehalten bei diesem Buch. Bin ich doch öfters eingeladen worden. Und da waren zwei Damen im Auditorium, die mir wirklich die Hölle heiß gemacht haben. Ich habe nie Angst vor Konfrontation, das tue ich gern. Dürfen mich auch unterbrechen während des Vortrages. Und mir ist dann keine andere Antwort eingefallen, aber die ist dann gesessen, zumindest bei den anderen Zuhörern, dass ich gesagt habe, die Natur regelt das eh, weil Menschen mit ihren Ansichten, und die sind gut, die sind okay, pflanzen sich aber nicht fort, weil sie sagen, ich will selber leben. Und das ist eh okay. Wenn sich dieses Gedankengut nicht fortpflanzt, na, dann ist es nicht in der Natur präsent. Und das meine ich, das regelt sich alles von selber. Wir brauchen ja den Zuzug. Bitte, niemand muss bei uns ein Ausländerfeind sein. Wir brauchen jeden neuen Gast in diesem Land, weil wir ansonsten schrumpfen würden. Und diese Meldungen der Politik, Österreich wächst, na sicher wächst es, weil wir gewaltige Einbürgerungsraten haben. Also wir müssen ja nur die Augen aufmachen und sagen, na, mit 1,2 oder 1,4 Kindern werden wir selber immer weniger werden.
Ja.
Und das kann man auch sagen, ist okay, ja, weil ja andere Ansichten auch auf der Welt Platz haben. Aber das ist etwas, was mir persönlich ein bisschen wehtut, dass diese abendländische, für mich hochstehende Kultur weichen muss.
Kommen wir zu den Kindern
Ja.
nochmal zurück, Dinge, die ich selbst erlebt habe, die gerne abgetan werden, sind zum Beispiel Bauchweh. Ein Kind sagt, das hat Bauchweh. Ah, der ist ein bisschen Bauchweh. Das wirst du schon aushalten. Das ist so Blödsinn. Was haben denn Sie da schon in diesem Zusammenhang alles erlebt? Wofür könnte das eine Symptomatik sein? Bauchweh, Kopfweh oder wenn das Kind plötzlich die Füllfeder mit der rechten Hand nicht mehr halten kann, weil die wehtut.
Ja, Sie sind eine kluge Frau und stellen kluge Fragen. Das Bauchweh ist überhaupt was
Ja.
Interessantes, weil der Bauch doch so ein bisschen auch ein Teilsitz unserer Seele, wenn wir das schon ein bisschen präzisieren wollen, ist. Der Volksmund sagt, ich habe eine Wut im Bauch, obwohl jeder von uns weiß, dass die Wut eigentlich im Kopf ist. Und man sagt auch, ich habe Bauchweh bei dieser Sache. Nicht, obwohl eigentlich haben es im Kopf Probleme, wenn sie ein wagemutiges Unterfangen starten. Ja, ich habe Bauchweh bei dieser Sache. Und Kinder können über Bauchweh sehr oft ihr Unbehagen ausdrücken. Und es ist, Bauchweh ist schon ein Symptom, dem wir zuhören sollten. Es klingt so kitschig, aber ich liebe Situationen, wenn Kinder, Jugendliche bei mir auf der Liege liegen und den Bauch freigemacht haben und ich taste diesen Bauch und beruhige mit dem Tasten das Kind. Hinten spricht Vater oder Mutter, was alles passiert ist. Und dann höre ich dem Kind zu und sage, na, fühlst dich wohl in der Schule? Und taste den Bauch und dann höre ich, nein, lieber würde ich in die Hauptschule gehen, weil da hätte ich noch meine Freunde und ich will noch nicht ins Gymnasium und ich weiß nicht, was alles. Ja? Und so oft löst sich Bauchweh in Wohlgefallen auf, wenn wir einfach mit diesen Patienten sprechen. Also die wenigsten Bauchwehkinder werden dann Blinddarm operiert. Und ich behaupte mal, von den vielen Blinddärmen, die wir früher operiert haben, waren 90% unnötig. Gibt es auch Studien darüber im Übrigen. Also Bauchweh heißt einfach, bitte hör mir zu, nimm mich ernst.
Boah, da kommen mir gleich die Tränen. Und Sie sind auch sicher so ein Arzt, der seinen Patienten in die Augen sieht. Weil wir hatten einen
Hauptarzt.
Arzt, der hat auch den Bauch meiner Tochter abgetastet und hatte dabei immer in die Augen gesehen, weil er gesagt hat, da sieht er am
Der
meisten.
Augenblick.
Ja.
Ich glaube, es ist immer wichtig im Augenblick. Nur jetzt in diesem Interview mit Ihnen schaue ich hier und da ins Narrenkastel, wenn ich dann besser konzentrieren kann, Gedanken zu finden.
Ist gut.
Prinzipiell schaue ich Menschen gerne in die Augen.
Es soll tatsächlich auch Eltern geben, die Angst vor ihren eigenen Kindern haben.
Ja, die soll es nicht geben,
Wieso?
sondern die werden immer mehr. Das erschreckt mich
Das hätte ich
ganz
gern
besonders.
gewusst. Ja, wie kommt's?
Naja,
Wie kann das sein?
wenn ich Ihnen schildern darf, dass heute so ein durchschnittlicher Besuch in der Ordination für die Impfung eines Kindes, gell, fast ein Unterfangen geworden ist, wie wenn diese zwei, wer immer da kommt, bleib halt bei Mutter und Kind, ja, die Himalaya aufsuchen würden und den Everest besteigen. Da kommt die Mutter mit einem Rucksack, einer Decke, einem Getränk für das Kind. Das Kind nuckelt immer an irgendeiner Flasche. Also das ist abenteuerlich. Und dann wird eben das Kind gefragt, na, willst du, bist du bereit für die Impfung? Wir haben das zu Hause besprochen. Und wenn du brav bist, kriegst du danach beim Bilder den großen Traktor, den du gesehen hast. Und ich verfalle während dieser Dialoge, weil ich mir denke, na, wie wird denn das Leben weitergehen? Nicht, wenn man so für die Impfung einen Traktor kriegt, das kriegt man dann später alles im Leben. Wenn man, weiß nicht, was in Mathematik die Formeln lernt. Also die Eltern wollen einfach, dass dieses Kind widerstandslos sich
Irgendwie ruhig
einfühlt
stellen, habe ich das
in
Gefühl.
in das Bild. Und dafür kriegt es alles. Ja? Und Kinder sind ja nichts Dummes. Kinder
Na, geht gar
kriegen
nicht, die
schnell
checken
mit und
alles.
nüchtern das aus. Ja? Es gibt dann immer wieder Kinder, die in meiner Ordination sich anfangen, an allem herumzuziehen, Schubladen aufmachen, an den EKG-Elektroden ziehen. Und ich schreie dann irgendwann mal schreien.
Behinderzonen.
Ich habe das letzte Mal geschrien, wie meine eigenen Kinder in der Pubertät waren. Aber ich sage, hör auf, gib Ruhe, lass das. Ja? Und das in einem etwas forscheren Ton. Und dann sagen Eltern oft, ja, wieso folgt er Ihnen? Mir folgt er nicht. Und ich sage, na, Sie müssen es ihm halt einmal sagen. Ja,
Ist
ich
ja
verstehe mich gut mit
unglaublich.
Kindern. Ich liebe Kinder. Ich bedauere es fast, dass ich nur drei selber ins Leben begleiten
Gibt es noch
durfte, weil
keine
das.
Enkelkinder?
Nein,
Oh,
nein, meine Frau war
gemein.
halt schon leer.
Sie
Aber
müssen auch
ich sage
warten, so
nur,
wie ich.
ich sag nur den Kindern jetzt, ist schon okay, lebt euer Leben einmal.
Ja.
Wird schon gut.
Aber Herr Dr. Löwitt, welche Medizin würden Sie als dreifacher Vater verschreiben? für, ja, dass Kinder ihre Kindheit zurückbekämen.
Kinder werden immer so als Bedrohungen empfunden. Und ich höre oft von Patienten, naja, wenn ich jetzt ein Kind kriege, muss ich alles ändern. Dann kann ich nicht mehr Skifahren gehen und dann kann ich nicht mehr das und ich weiß nicht was. Und ich muss auf den Pool verzichten oder muss ein Auto verkaufen, weiß nicht was. Ich finde, Kinder sollen keine Bestrafung sein, sondern Kinder sind eine Bereicherung. Wenn Sie mich heute fragen, was mein Leben ausmacht, dann muss ich sagen, mein Lebenswerk sind vermutlich die Kinder. Denn die
Ja.
Bücher verschwinden aus den Regalen, meine Patienten liegen alle am Friedhof, wenn ich ein Glück habe. Pflanzt sich ein Kind fort und es gibt noch da ein bisschen ein Nachleben von mir. Also es war für mich im Rückblick das Sinnvollste und Schönste, was ich getan habe, Kinder zu erziehen. Kinder sollen einfach dabei sein. Kinder sollen nicht als Bedrohung empfunden werden. Und Kind, ich höre oft in der Ordination, naja, noch ein Kind wäre schon schön, aber es ist so teuer. Kinder sind erst teuer, wenn sie auf die Uni gehen. Kinder brauchen nur, dass sie mit ihm am Boden sitzen und einen Lego-Turm bauen oder aus einer Kartonkiste irgendwas basteln oder in den Wald spazieren gehen. Kinder brauchen nicht viel Geld, die brauchen kein Handy, die
Na.
brauchen nur Auseinandersetzung, Liebe, Konfrontation, Grenzen ziehen. Und wenn sie einem Kind sagen, wenn du jetzt, weiß nicht was, die Leckerkörner noch einmal ausräumst, wie ich es in meinem Buch beschrieben habe, dann musst du einfach im Gitterbett verschwinden, weil du nur dort safe bist. Und ich habe meine Kinder, Gott sei Dank, nie körperlich misshandelt oder geschlagen, nie, das ist gut gegangen. Aber meine Frau und ich haben immer Grenzen exekutiert.
Ja, Konsequenz nennt man das ja.
Konsequenz.
Und alles im Leben hat Konsequenzen. Alles, was wir tun. Selbst wenn ich jetzt da
Man
die
muss
Tür
es.
rausgehe, dann muss ich gleich jetzt den Geschirrspüler ausräumen.
Ja, man muss es dann im Erwachsenenleben, muss man sich dann bitter und schwer nachlernen.
Ja.
Ich
Herr
hoffe, das
Dr.
klingt jetzt
Löwitt, wie
einfach.
würden denn Sie Ihre Beziehung zu Ihren drei mittlerweile erwachsenen Kindern, weil alle über 20, beschreiben? Worum haben Sie sich besonders bemüht, ihnen vorzuleben, als Vorbild zu dienen?
Schon wieder sagen Sie was sehr Gescheites. Das ist mir wichtig. Man kann Kinder nicht erziehen, man kann Kindern nur Vorbild sein.
Hm.
Letztlich machen Kinder das, was sie gesehen haben. Sie machen nicht das, was wir ihnen sagen, räume auf und räume deine Socken ein und häng das Sakko auf. Das tun sie nicht oder schon, ist ganz egal. Letztlich leben sie das nach, was wir ihnen vorgelebt haben. Und die Beziehung zu meinen Kindern ist kitschig und einfach, ich liebe sie über alles. Das wollen sie natürlich immer hören. Aber ich habe einfach drei Freunde und das finde ich so schön.
Ja.
Und das finde ich so schön. Ich habe sie immer geliebt. Ich war immer völlig verrückter Vater.
Ja, abendliche Gute-Nacht-Geschichten sind besonders in
Ja, gute Nacht.
Erinnerung.
Ich hab über 2 Jahre eine Geschichte einfach erfunden, die ich so
Oh,
in
wie
Fortsetzung
cool.
immer weit, wie ich schon immer gewusst was und habe halt, ja, und habe versucht, diese kleinen Geschöpfe zu wecken und zu provozieren und zu eigenständigen Gedanken anzuregen. Und das haben sie
Genau.
irgendwie alle getan. Also meine Kinder sind das Schönste, was mir
Mit welchen
mit meiner Frau.
Erinnerungen ist denn Ihre Kindheit bestückt? Geboren war 1958 in Tirol, aufgewachsen in Innsbruck, Wien und New York.
Ja, das war ganz was Wichtiges in meinem Leben. Ich hatte das Glück, dass mein Vater beruflich 2 Jahre in New York zu tun hatte, als ich so 9, 10, 11 war. Und es waren für mich zwei ganz herausragende Jahre, weil dort alles anders war. Damals eben, das war 1967 bis 69, und da waren die USA eine andere Welt. Da gab es noch keine Digitalisierung, Vernetzung, noch keine Globalität. Und ich weiß noch, dass ich habe stundenlang auf diesem Schiff geheult, wie wir wieder zurück nach Hause nach Tirol sind. Ich wollte dort bleiben. Das ist ein Trauma, das ich bis heute irgendwie doch. Also ich hätte mich dort sehr wohl gefühlt und deswegen sind die USA für mich wichtig geblieben. Ich bin heute heilfroh, dass ich hier wohnen darf und nicht in den USA. Aber New York ist für mich immer noch so ein Schlagwort wie Schokolade vielleicht. Ich reise auch nach wie vor sehr oft dorthin und steige aus dem Flugzeug aus und fühle mich wie zu Hause, obwohl ich natürlich dort nicht zu Hause bin. Das war ein wesentlicher Teil meiner Kindheit. Meine Kindheit war mit 4 Geschwistern reich, knapp. Doch auch sehr streng. Und ich finde, wichtig ist einfach, dass man im Laufe des Lebens diese Kindheit einordnet und sagt, auf diesen Fundament, auf diesen Ziegeln baue ich mein Leben auf. Und das Bin heute, wenn ich das so sagen darf, ich bin nie zufrieden. Ich bin immer ein gequälter, suchender Mensch, aber ich bin glücklich, das alles erlebt haben zu dürfen, was ich erlebt habe.
Wer hat Sie denn
So.
besonders geprägt in Ihrem Werdegang, in Ihrer
Mein
Sichtweise?
Widerspruch, dass ich alle Dinge in Frage gestellt habe, das hat sich sehr viel Ohrfeigen von meinem Vater eingetragen, ja. Und nicht gerade Sympathie von den Professoren in der Mittelschule. Aber es hat mir geholfen, das Leben zu bewältigen. Wie ist es dann in der Physik, in der, wie ich dann ansatzweise, es ist ja so großartig kompliziert und einfach zugleich, die Relativitätstheorie von Albert Einstein, aber die beschreibt es ja wunderschön, dass es immer nur eine Frage des Inertialsystems ist, in dem sie sich befinden, wie sie andere Dinge sehen. Das hat mein Leben ausgemacht. Und auch als Arzt zu sagen, okay, der Patient kommt aus einer ganz, ganz eigenen Welt zu mir. Sterbende, Frau Schütze, sind in einer ganz, ganz anderen Welt als wir. Beurteile die Dinge nicht so, wie du glaubst, sie zu beurteilen, sondern sei offen, und lass dich darauf ein, dass ein anderer Mensch, Relativitätstheorie, ein anderes Inertialsystem ist. Das hat mir sehr geholfen im Leben.
Was tun Sie für Ihre psychische Balance, damit Sie gesund bleiben?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ich eine Balance habe. Ja, vermutlich schon. Man muss sie immer wieder herstellen. Das ist
Mein Leben ist
eine
mein Hobby,
durchaus.
sagen Sie. Das habe ich auch
Ja, ich wollte gerade
gelesen. Was
sagen,
heißt denn das?
genau. Ich bin einmal gefragt, was meine Hobbys sind. Und ich
Ja.
sage, ja, ich und da spiele drei Takte Klavier, ich schreibe ein Buch, ich reise. Aber eigentlich ist mein Leben mein Hobby. Und das tue ich auch, um meine psychische Balance zu bewahren. Ich lebe. Und stelle es oft in Frage und ich nehme es nicht so wichtig. Ich weiß, dass ich einer von 8 Milliarden bin. So sehe ich mich.
Dr. Günther Löwith, danke schön für Ihre Zeit, die vielen, vielen interessanten Einblicke und Sichtweisen. Liebe Grüße ins niederösterreichische Macheck, in die Storchenstadt und alles Gute.
Ihnen auch. Danke.